mal lesen aus Apostelgeschichte 9 von Vers 36. In Joppe, das ist heutige Jaffa übrigens, in Joppe, aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah an jenem Tag, dass sie krank wurde und starb. Und Christen werden krank und sterben. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe lief und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Jetzt wird's fertig. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als er noch bei ihm war. Und jetzt reagiert Petrus. Da ließ Petrus alle hinausgehen. Das heißt, er hat sie rausgeschmissen. Er hat sie alle rausgeschmissen. Er kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, er sprach zur Leiche. Und sprach zum Leichnam, Tabitha, steh auf! Sie aber schlief weiter. Nein! Sie öffnete ihre Augen. Amen. Und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. 41. Und er reichte die Hand und richtete sie auf. Das ist so ganz menschlich, ne? Toll. Hey, komm, steh auf. Ne? Schön, dass du zurück bist. Und er rief die Heiligen und die Witwen. Die Heiligen waren auch da, die wurden zuerst nicht erwähnt. Und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Und hier sehen wir, dass jede Krise, jedes Problem, jede Herausforderung, wie groß sie auch sein mag, das war eine sehr große Herausforderung, hat eine Chance, ja, fürs Evangelium. Jedes Problem ist eine offene Tür fürs Evangelium. Jedes Problem ist eine Gelegenheit, dass Gott sich verherrlicht. Halleluja. Aber wir brauchen den Mut, the guts, ja, diesen inneren guts, ein tolles Wort im Englischen, guts, to have guts, innerein, ja. Wir müssen den Mumm haben, ja. Wir müssen den haben, ne. Zu sagen, hey, dieses Problem macht uns nicht fertig, dieses Problem wird Gott nutzen, um sich zu verherrlichen. Amen. Und dieses wünsche ich uns allen. Wenn Probleme kommen, dann gebe ich nicht auf, ich kann nicht, nein, jetzt stehe ich auf, dann werde ich zum Löwen, dann fange ich an zu kämpfen. Ich weiß, dass der Löwe aus Juda in mir liegt. Jedes Problem ist eine Gelegenheit. Und hier war ein großes Problem. Vers 36, hier war gut kurz zurück, ganz kurz durch die Geschichte durch heute Abend. Nur als Impuls ist keine ausgefeilschte Predigt. Es war eine Jüngere namens Tabitha, die Gazelle. Hört die so, also voller Grazie, ne? Die Gazelle. Eine ganz tolle Frau, eine Jüngere, die lebte Jesus, die war nah an Jesus dran, sie folgte Jesus nach und sie war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Sie war bekannt in der Stadt dafür, dass sie wirklich gute Sachen tat. Ein Christ, der nicht nur sonntags zur Kirche ging, ein Christ, der sich in die Gesellschaft einbrachte und sagte, Mensch, wir wollen was verändern, ich kann nähen, ich nähe euch ein paar Kleider, das kann. Da ist jemand, der hat seinen Platz gefunden in der Gesellschaft. Und aus Liebe zu Jesus hat sie für die Menschen Kleider genäht. Ja. Das war ihr Auftrag. Sie war keine Predigerin, hat sie wahrscheinlich auch gemacht, nebenbei beim Nähen. Ja. Aber ihr Auftrag war eben Kleider zu nähen, das konnte sie. Und sie hat getan für Jesus. Sie hat aus ihrer Begabung einen Dienst gemacht. Sie hat aus ihrer Fähigkeit einen Dienst gemacht.
Gott braucht Automechaniker und Zahnärzte das war schon wieder. Förster, Kardiologen, Psychologen, von denen vielleicht weniger. Halleluja. Ja. Gott braucht Lehrer, Gott braucht Müllmänner, Gott braucht Tischler. Ja. Er braucht alle Menschen im Reich Gottes, wenn sie es tun für ihn. Und du kannst aus deiner kleinen Fähigkeit, kannst du einen Dienst machen für Gott. Und Tabitha war so eine Frau. Ja. Die hat wahrscheinlich Überstunden gekloppt, die hat genäht für Geld und dann genäht für die Armen. Ja. So ein Robin Hood. Ja. Als Näherin in ihrem Bereich. Ja. Sie hat das Geld bei den Reichen genommen, da hat sie wahrscheinlich für Geld genäht und hat dann für die Armen kostenlos genäht. Wow, das war ein Dienst. Und das Schlimmste passiert jetzt, sie wird krank. Ja? Das kann nicht sein, oder? Irgendwas sagt uns, irgendwas stimmt an der Geschichte nicht. Ja. So eine Tabitha darf doch nicht krank werden und sterben schon gar nicht, weißt du? Und wenn ich die Geschichte lese, sage ich, Mensch, das kann nicht sein, das passt nicht, oder? Und wisst ihr, wir haben recht, das passt nicht, das geht nicht. Das sieht Gott genauso. Gott sagt genau, hey, dieser Tabitha ist so ein Mensch, den kann ich nicht einfach sterben lassen vor der Zeit, der hat einen Auftrag vor sich. Oft geben wir uns viel zu früh zufrieden. Ja, Mensch, na gut, der Christ ist gestorben. Ne? Schwester so und so ist von uns gegangen. Ja. Jesus wollte sie im Himmel haben. So ein Quatsch! Er braucht sie hier auf Erden, ja, um sein Reich aufzurichten. Und der Teufel hat sie krank gemacht und sie fertig gemacht. Leute, wenn jemand vor 70, vor 80 Jahren geht, war das nicht von Gott. Meine persönliche Meinung, biblisch belegbar. Ich bin dafür, dass wir alle sterben mit frühestens 70, ja, und spätestens sage ich jetzt nicht, mit frühestens 70, aber gesund, ja. Ja, dass wir noch gut sehen können und dass wir noch gut reden können, bei vollem Verstand sind und dann sagen, Papa, jetzt ist Zeit, jetzt komme ich zu dir. Time is up. Aber sie war zu früh gestorben, Auftrag noch nicht fertig. Mission not accomplished. Ja, sie war noch nicht fertig. Und das passt an der Geschichte was nicht. Die waren alle bedröppelt, die waren alle traurig, ja, die Sache sahen das Problem, Mensch, die Tabitha ist jetzt tot. Soziales Projekt gestorben. Mit dieser Frau ist ein Dienst gestorben. Mit dieser Frau leiden plötzlich ganz viele Menschen, weil Tabitha jetzt weg ist. Und weißt du was? Wenn du zu früh gehst oder wenn du nicht in einem Auftrag bist oder ich nicht in meinem Auftrag bin, dann leiden andere Menschen. Amen. Ja. Und wenn ich nicht das tue, was Gott mir sagt, dann leiden Menschen um mich herum. Gott hat einen perfekten Plan. Wie ein Orchester. Er weiß genau, wer welche Geige spielen muss. Er weiß ganz genau, wenn das Becken geschlagen werden muss, ja, oder ein Saxophon kommt. Er weiß ganz genau, wer wo reinpasst. Und wenn wir nicht dort sind, wo Gott uns haben will, leiden andere Menschen. Tabitha wird aus dem Leben gerissen. Und ja, und dann sagten sie, Mensch, was machen wir jetzt? Tabitha ist tot. Und dann sagten sie, hey, da ist doch ein Petrus. Das ist gar nicht so weit weg in Lüder. Ne? Da ist ein Petrus. Da schicken wir jetzt ein paar Leute hin. Und das machen sie. Und das ist interessant. Menschen, die in ihrem Problem stecken, haben oft nicht den Glauben, da rauszukommen. Amen. Selbst Heilungsprediger, wenn Heilungsprediger krank werden, haben sie oft nicht den Glauben, da rauszukommen. Ja, die können für Heilung beten, für Schwester Erna und für Bruder Klaus, das geht alles. Ja, aber wenn sie persönlich krank werden, dann fehlt ihnen der Glaube. Sie stecken mittendrin. Und jetzt holt Gott jemanden, der außen vor ist, der ist irgendwo in der Nachbarstadt in Lüder und holt ihn dazu. Jemand, der noch nicht negativ gepolt ist, der noch den Kopf klar hat, der noch nicht traumatisiert ist von Trauer und vom Verlust. Jemand, der noch klar denken kann, der im Geist ist. Übrigens, Petrus, der schlief gerne oder ruhte gerne aus oben auf dem Dach zwischendurch. Ne? Auch in Joppa übrigens, ne? Früher mal. Ich kenne die Geschichte. Ja? Aufs Mittag warten, aufs Dächlein gehen, ne? Und Gott anbeten, meditieren. Nicht? Er war aber im Herrn. Und sie sagten, diesen Petrus müssen wir uns holen. Und ich frage mich, haben die nicht vorher schon gebetet? Die frommen Christen, die Heiligen, die erst in Vers 41 erwähnt werden, mehr zum Schluss. Die Heiligen, die stillen Heiligen, die stillen, zweifelnden, nicht betenden, verzweifelnden Heiligen. Und die schicken, wir können nicht, aber den Petrus, den müssen wir jetzt holen. Vielleicht kann er noch was machen. Und Petrus kommt, er ist total unvoreingenommen. Wisst ihr, ich stelle mir vor, Petrus hat gerade irgendwas Tolles erlebt mit Gott. Ja, irgendeine Crusade gemacht oder irgendwo haben sie ein paar Heiden bekehrt oder irgendwo war eine Erweckung und er ist, oh, wie man sagt, he is pumped. Wir schaukeln das Schiff. Ja, jetzt geht vorwärts. Petrus und wie wir so ein Bulldozer. Ja, yeah, wir machen das jetzt. Ja, und jetzt holen sie Petrus. Und alle haben, Tabitha ist tot. Und Petrus kommt. Das ist spannend, die hat eine Leiche. Im Keller. Nein, nicht im Keller, im Obergemach. Ja? Die haben die aus dem Keller ins Obergemach gebracht. Ja? Die hat ein Problem. Die hat eine Leiche im Obergemach. Und jetzt holen sie Petrus. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Okay. Petrus hat einiges erlebt. Er war 3,5 Jahre mit Jesus zusammen gewesen. Ja? Den konntest du nicht so schnell aus dem Konzept bringen. Er wusste, dass Jesus heilt. Er musste nicht wie wir erst überlegen, Mensch, können wir das theologisch rechtfertigen, dass Jesus heilt? Ja, er heilt. Der wusste das, er hat das erst gesehen, 3,5 Jahre mit Jesus. Die haben so viel Heilung erlebt, ja. Er hat auch schon eine Totenauferweckung erlebt. Wisst ihr, den einen Sohn, der Witwe, ja. Er hatte Erfahrung gehabt, er brachte Erfahrung mit. Und ich glaube, die Heiligen, erst spät erwähnten Heiligen, ja, die zweifelnden Heiligen, die haben versucht zu beten. Und es hat nicht funktioniert. Und das kennen wir heute in Deutschland so. Es war weit verbreitet, nicht? Heilige, die beten und wo nichts klappt. Heilige, die beten und wo Menschen nicht geheilt werden. Die kennen wir alle, oder? Da gibt es ganz, ganz viele, wie Sand am Meer. So viele Heilige, die beten und nichts passiert. Das war auch ihre Erfahrung hier wahrscheinlich. Sonst hätten sie gar nicht Petrus holen müssen. Wenn sie im Glauben gewesen wären, wenn sie gewusst hätten, was sie haben in Christus, wenn sie in Vollmacht gebetet hätten, wäre der Bieter bei denen auch auferstanden. Aber ist sie nicht. Sie mussten den Petrus holen. Spannend, wie das hier so dargestellt wird. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach, zur Leiche. Jetzt kommen die ganzen Witwen und die traten zu ihm herzu. Übrigens, damals wurden Witwen bestellt. Das war ihr Job. Es gab Witwen, die haben geweint. Das waren die Klageweiber. Kennt ihr vielleicht, ja? Heute würden wir sagen Klagefrauen. Die wurden dafür bezahlt, dass sie weinen. Die wurden eingeladen, dann mussten sie... Die meinten das gar nicht so. Ja, das war ihr Job. Die haben geweint. Jetzt kamen die Witwen und die haben angefangen zu heulen. Petrus, nein! Ne? Und die weinten und zeigten ihnen die Röcke und Kleider, die David gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Wisst ihr, die sahen nur das Problem. Die sahen nur die tote Tabitha, die lag da eine Leiche. Ich weiß nicht, wie lange sie da lag. Die holten die Kleider und ich glaube, die waren schon drauf und dran, ein Museum aufzubauen. Nicht? Wir stellen die Kleidung aus, die Tabitha ne, für uns gemacht hat. Tabitha war so ein toller Mensch. Mutter Therese aus Joppe. Wäre doch mal was, oder? So ein Verein, ein Museumsförderverein. Ja? Sie sahen schon zurück. Sie sahen nicht mehr nach vorne. Für sie war die Sache abgeschlossen. Tabitha ist tot, ist vorbei. Und ich glaube, das ist oft genauso bei uns Christen. Ne? Wir sehen auf das, was kaputt geht in der Gemeinde, was kaputt geht im Reich Gottes, was nicht mehr funktioniert, was schon tot ist, was vielleicht schon stinkt. Wir schauen zurück auf die guten alten Zeiten. Damals hat Tabitha noch Kleider genäht. Damals hat das alles noch funktioniert im Dienst. Tabitha ist weg. Es gibt keine Tabithas mehr. Und sie wollten den Petrus runterziehen. Wollten sie vielleicht nicht, aber sie waren dabei, ihn runterzuziehen. Für sie war schon vorbei. Sie hatten schon abgeschlossen mit Tabitha, haben schon Tschüss gesagt, ne? Haben sie nochmal geküsst. Sie haben sie gewaschen jetzt. Die warteten eigentlich auf die Beerdigung. Und Petrus kommt hin, nicht? Voller Glauben fangen die an zu heulen. Ich glaube, Petrus hat so einen Hals bekommen. Warum holt ihr mich denn, wenn ihr schon abgeschlossen habt? Ihr habt ja schon eine Trauerfeier hier. Warum soll ich jetzt kommen, um zu beten? Ihr habt doch keinen Glauben. Haltet doch eure Klappe, ihr lieben Klagefrauen. Er war im Geist, glaube ich, erzürnt. Und die Bibel umschreibt das mit schönen Worten. Da ließ Petrus alle hinausgehen. Ich weiß nicht wie, ja? Raus! Vielleicht so. Ja, die haben ihn zur Verzweiflung, die haben ihn in die Wut getrieben. Die waren voller Unglauben und Petrus sagt, so funktioniert das nicht. Ich kann so kein Wunder herabkommen lassen. Ihr macht mich ja auch noch fertig. So fühle ich mich auch, wenn ich nach Deutschland komme. Petrus schmeißt sie alle raus. Petrus muss den Zweifel zuerst loswerden. Interessant. Ich weiß nicht, ich meine, das ist jetzt, ich kann das theologisch nicht alles erklären, ich weiß nur, so war das. Ich glaube, dass die Atmosphäre unseren Glauben beeinflussen kann, die Atmosphäre, in der wir uns bewegen. Und wir bewegen uns oft in der deutschen Atmosphäre. Wir haben es vorhin angesprochen gehabt, ja, die alles gut, und das ist auch zu schätzen, gut durchorganisieren können, aber Wirken des Geistes gegen Null oft. Wo wir dem Glauben keinen Raum geben. Wo wir einfach nur unser Ding machen wollen. Wo wir ganz streng nach Budgets arbeiten. Wo wir dem Heiligen Geist nicht erlauben, Glauben zu wirken. Wo ihr nur sagt, wie schlecht es ihm geht. Nicht? Pity-Partys. Kennt ihr die Pity-Partys? Man trifft sich, ja. Und jeder teilt mit, wie schlecht es ihm geht. Und nach so einer Party fühlen sich alle noch schlechter. Und gehen zur nächsten Party. Und reißen noch ein paar Leute runter, ja. Und wir haben doch eigentlich gar nichts zu klagen hier in Deutschland, oder? Die Afrikaner, denen geht es viel schlechter. Vielen Afrikanern oder in Asien Menschen, denen geht es viel schlechter. Aber die sind fröhlich. Und wir sind nur am Klagen. Alles ist so schlecht in Deutschland. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich zurückkomme und warm duschen kann. Einfach so, aufmachen, warm. Toll, Wasser. Halleluja. Ja, oder auf den Knopfdruck und Licht, Strom ist da. Ja, der Fernseher geht immer. Und ich muss nicht erst mal 7 Mal Bescheid sagen, bis der Kanal gewechselt wird. Ich will einmal CNN sehen, bitte. Kennt ihr das? Wo es nur für das ganze Hotel nur einen Receiver gibt. Man anrufen muss, Bescheid sagen muss, dem Manager bestechen tue ich nicht, nein, aber gut zureden muss, bitte. Kann ich, ich nur eine Stunde CNN, mehr will ich gar nicht. Ich will so ein bisschen mitkriegen, was in der Welt läuft. Und dann sind wir in Deutschland, wir haben alles griffbereit, alles funktioniert und wir klagen. Genauso waren die drauf, die waren nur am Klagen. Die hatten Grund zum Klagen gehabt, aber sie hatten keinen Glauben. Und Petrus schmeißt sie alle raus. So, jetzt würden wir doch sagen, wir haben ein großes Gebetsanliegen. Ja, Tabitha ist tot. Die Gazelle ist von uns gegangen. Und jetzt sagen wir, Mensch, Petrus, du schaffst es alleine nicht, du brauchst eine ganze Gruppe von Betern. Wir nehmen jetzt so, wir holen jetzt 20 Powerbeter, jetzt beten wir zusammen. Ba, 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 ba. Na, kennt ihr das? Ne? So mit Entzungen und mit allem drum und dran. Ne? Oder? So wird es doch gemacht, nicht wahr? Aufhypen, Leute, kommt, jetzt beten wir. Ne? Und Petrus macht genau das Gegenteil. Raus! Das ist komisch, oder nicht? Selbstdarstellung, oder? Petrus, du bist so ein arroganter Christ. Ne? Ja. Warum betet der Daniel alleine beim Wake-up? Schlimm. Entschuldigung, das musste jetzt raus. Arrogant, Selbstdarstellung. Petrus war auch so einer. Interessant. Er hat die alle rausgeschmissen. Nee, ich bin alleine. Petrus wollte sich noch selbst verherrlichen, oder? Ging nur um Petrus. Oder? Nein. Er hat geistlichen Blick gehabt, einen Durchblick gehabt. Er hat, Leute, mit euch Zweiflern, ihr lieben Klagefrauen, will ich nichts zu tun haben. Mit euch will ich nicht beten. Und die Heiligen, die in Vers 41 erwähnt wurden, die haben Petrus ja geholt. Die haben es ja schon versucht. Hat ja nicht geklappt. Mit denen wollte er auch nicht beten. Er sagt, ich bete lieber alleine. Lasst mich in Ruhe. Und dann fing er an zu beten. Er hat sie rausgeschickt und fing an zu beten. Interessant. Und er sieht weg von dem Problem und er sieht auf zu Gott. Er kniet sich hin, der betet. Und er kniet vor Gott. Er ist in der Gegenwart Gottes und plötzlich werden die Probleme ganz klein um ihn herum. Tabitha ist tot. Na und? Gott lebt. Und die Auferstehung des Lebens ist gegenwärtig. Er betet. Er richtet seinen Fokus wieder aus auf Gott. Ich denke, es war so ein Schlag für ihn. Er kommt hin, die ganze Atmosphäre, alles nur Trauer und die Klagefrauen und diese ungläubigen Heiligen um ihn herum. Ja? Und er sagt, hey, ich muss mich erstmal wieder sammeln. Er fängt an zu beten. Interessant. Aber ich glaube nicht, das wird auch eigentlich ganz deutlich, dass er für Tabitha betete. Er hat gebetet. Und später erst hat er gesprochen. Er hat zuerst gebetet. Ich glaube, er muss immer klarstellen, Gott, Moment mal, wir hatten doch so viele Wunder gesehen. Ich war doch mit deinem Sohn Jesus unterwegs gewesen. Damals hat das alles funktioniert. Hier sind Leute, die mich umgeben, die sagen, das geht nicht. Es ist zu spät, es ist vorbei, die klagen schon. Gott, aber ich weiß, dass du Gott bist und ich weiß, dass dein Wort wahr ist und ich weiß, dass das, was du getan hast, du wieder tun kannst. Und vielleicht ist ein Zungengebet ausgebrochen, vielleicht ist ein Lobpreis ausgebrochen, ich weiß es nicht. Aber im Geist hat er schon die Auferstehung gesehen. Er wusste, es wird passieren. Und da möchte ich uns herausfordern, ja, wegzusehen vom Klagen, wegzusehen vom Nörgeln und aufzusehen zu Jesus. Jesus kann, ich kann nicht, aber Jesus kann. Und ihn anzubeten und plötzlich werden die Probleme ganz klein. Und dann kann ich aus dem Geist heraus sprechen, das tat er. Er hat weggeschaut von den ganzen Problemen. Ich glaube, Petrus hat das gelernt gehabt. Ja, ihr wisst ja damals, als das passiert ist mit ihm auf dem Wasser, auf dem Meer. Ja, wo er gelernt hat, wegzuschauen von den Wellen und aufzuschauen zu Jesus. Und hier musste er das Gleiche machen, aber jetzt musste er diesmal wegschauen von der toten Tabitha, von der Leiche und aufschauen zu Jesus, der Auferstehung und Leben heißt. Ich will uns heute herausfordern, bei GEN, aber auch für euch persönlich in eurer Familie, in euren Beziehungen, die ihr erlebt, wegzuschauen von den Problemen und aufzuschauen zu Jesus. Und er kann das Unmögliche möglich machen. Sein Wort ist wahr. Halleluja. Und da können 1000 Teufel Nein sagen, wenn Jesus Ja sagt, ist es Ja. Halleluja. Amen. Deswegen, wenn wir bedrückt werden, wenn wir Situationen sehen, wo es nicht weitergeht, wo wir vor der Wand sind, wo sie einen Berg vor uns erhebt, wo wir merken, Mensch, da sind dämonische Mächte am Berg, wo Probleme kommen, wo Engpässe sind, wo... Habt ihr nicht? Nein. Wenn wir kämpfen, ja, Amen, ja, dann wisst ihr, dann müssen wir aufschauen zu Jesus. Und hier ist Petrus, ja, er kommt von außen. Ich glaube, zwei Sachen waren ausschlaggebend für Petrus. Erstens, er hat Erfahrung mitgebracht. Warum hat Gott diese Tabitha nicht geheilt durch die schlauen, in Vers 41 erwähnten, stillen ungläubigen Heiligen. Warum nicht? Irgendwas fehlte dir. Und Petrus kam. Ja, ist doch komisch, oder nicht? Ja, wir haben doch alle die gleiche Salbung, oder? Kann doch jeder beten, oder? Ja, Moment, aber bei den anderen hat das nicht getan, aber bei Petrus hat es funktioniert. Wisst ihr, es gibt Unterschiede im Reich Gottes. Und da meine ich nicht irgendwie, dass der eine jetzt mehr geliebt ist. Das meine ich nicht. Wir sind alle gleich geliebt. Wir sind alle angenommen. Wir haben ewiges Leben, sobald wir an Jesus glauben. Das ist gut. Aber es gibt genauso wie Militär verschiedene Ränge. Amen. Ich weiß, dass hier ein Amen kommen muss. Halleluja. Amen. Ja. Verschiedene Ränge. Und Petrus kam, wisst ihr, ich glaube, Petrus war ein General im Geist. Und er ließ sich nicht mehr beeindrucken von kleinen Schlachten. Er hat schon ganz andere Schlachten geschlagen. Er brachte Erfahrung mit. War Petrus geistlicher? Oft nicht. Nee, der hat nachher noch Mist gebaut. Nachher ist ins Gesetz zurückgefallen, da sind Sachen passiert, hat Paulus ihn zurechtweisen müssen. Er war nicht super geistlich, aber er war erfahren. Ein erfahrener General im Reich Gottes. 3,5 Jahre mit diesem Crashkurs. Ja? Das ersetzt vielleicht 30 Jahre Bibelschule. 3,5 Jahre mit Jesus. Und dann hat er selbst seine Erfahrungen gemacht zu Pfingsten und danach. Da ist viel passiert. Ja. Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit. Er weiß, wie man Tote auferweckt. Er hat schon gesehen und mitgemacht. Erstens Erfahrung. Zweitens, er ist unvoreingenommen. Er hat sich noch keiner Gehirnwäsche unterzogen. Er glaubt noch, dass es möglich ist. Halleluja. Und das schätze ich so sehr an unseren afrikanischen Geschwistern, wenn die hierher kommen. Ja, und einfach sagen, hey, wir können hier auch Gemeinde bauen. Wisst ihr, denen hat keiner gesagt, dass es nicht klappt. Dass es hier nicht geht. Und es funktioniert. Da kommt ein lieber Bruder aus Nigeria nach Kiew. Übrigens, Kiew ist jetzt ganz stark in Schlagzeilen. Aber er ist in Kiew. Jetzt auch noch, ihm geht's gut übrigens, dem Pastor Sunday. Er ist dort und er kommt hin und ihm hat keiner gesagt, dass man in Kiew keine Gemeinde aufbauen kann. Ne? Von eben mal 30.000 Leuten. Zu guten Zeiten hat er 30.000 Leute gehabt. Die größte Gemeinde Europas damals. Man hat ihm vergessen zu sagen, dass es nicht geht. Er kam unvoreingenommen. Er hat sich nicht das Hirn waschen lassen. Ja, er glaubte dem Wort Gottes. Er ist vorwärts gegangen. Er hat das getan, was Gott ihm sagt. Und er ist erfolgreich. Und wir werden ja schon im Kindergarten, in der Grundschule geprägt, was alles geht und was nicht geht. Und dann fangen wir an, den ganzen Mist zu glauben. Dann werden wir erwachsen und schlucken den ganzen Humanismus und die ganzen Zweifel, die uns dann eingestreut werden. Und dann werden wir in der Klasse klein gemacht, weil wir Christen sind und noch nichts wissen und behämmert sind und noch an dieses alte Buch glauben und die ganzen Kram. Ja? Und dann wachsen wir auf mit so einem ganz kleinen Selbstwertgefühl und wir können nichts. Oh, Entschuldigung, ich bin Christ. Und hier kommt Petrus, der ist ganz anders drauf. Der weiß, wie man geistliche Schlachten schlägt. Er ist unvoreingenommen und er hat Erfahrung. Und dann betet er zu Gott, er richtet sich aus auf Gott. Papa, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Papa, bist du immer noch der Heiler? Ja, ich bin noch der Heiler. Papa, sitzt du noch auf dem Thron? Ja, alles gut, ist auf dem Thron. Ja. Er hat kurz gecheckt, alles klar im Himmel? Engel, alles in Ordnung? Ja, ihr hört mich? Ja, alles klar, gut, dann gleich geht's los. Okay, gleich geht's los. Ja. Er hat gebetet, Bescheid gesagt, ja. Und dann hat er nicht irgendwie, ja, Vater, wenn es dein Wille ist, oh bitte, nein, er hat gesprochen mit Autorität. Wisst ihr, ich glaube, als Petrus aufstand von den Knien, ja, da war der Petrus ja voll des Heiligen Geistes. Ja, von links bis rechts, von oben bis unten, voll Heiligen Geistes. Und da stand jemand auf mit dem, was ich vorhin gesagt habe, in dem einen Bild, ja, wo die Schlachtreihen sind, jemand nach vorne geht, der sagt, hey, mich hält keiner auf. Mit diesem heiligen Zorn, mit diesem heiligen Eifer, erfüllt vom Heiligen Geist. Und er steht auf und er spricht zu einer Leiche. Und du kannst zu deiner Leiche im Keller sprechen. Ich meine, zu deinen Problemen, zu alten Sachen, die schiefgelaufen sind, zu Sünden, die da sind, zu Gewohnheiten, die da sind, zu ewig nagenden Problemen und Flüchen, die wirksam sind bei dir, zu denen kannst du sprechen. Aber zuerst die Zweifel raus. Den Zweifel raus. Zweitens, auf Gott konzentrieren, auf Gott fokussieren. Nochmal nachfragen. Gott, bist du immer noch Jahwe Rapha? Ja! Immer noch Jahwe Jireh. Ja! Ja, ich bin immer derselbe. Habe ich doch gesagt. Gestern, heute und alle Ewigkeit. Und wenn du das weißt, okay, Gott, du bist der Gleiche, du kannst das Gleiche heute noch tun. Und dann kannst du aus der Autorität heraus anfangen zu sprechen. Dann musst du nicht irgendwie ganz, ganz bescheiden sprechen, so ein falscher Demut, oh Gott, wenn es dein Wille ist. Nein, du sprichst in Autorität, weil du deinen Gott kennst. Dann sprichst du zum Problem. Ich will uns heute Abend herausrufen, heute Nacht herausrufen, dass wir anfangen zu sprechen zu unseren Problemen. Auch hier bei GEN. Wir haben Herausforderungen, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Not. Dass wir anfangen zu sprechen. Dass wir uns nicht beeindrucken lassen, nicht runterziehen lassen von irgendwelchen Gedanken und Worten. Zu sagen, hey, wir schauen nach vorne, wir schauen auf Jesus und wir sprechen zu den Situationen. Und dann wird es passieren, dass Gott durchbricht. Und was passiert hier? Sie wird natürlich gesund und dann kommen die Heiligen. Die heiligen Zweifel tauchen wieder auf. Die sind ja da. Und die Witwen sind da. Und nun, das ist natürlich schade für die Witwen gewesen. Nicht? Die haben ihr Geld wahrscheinlich nicht bekommen. Das Weinen war zu Ende. Jetzt mussten sie lachen. Das konnten sie nicht. Das waren Klageweiber, Klagefrauen gewesen. Petrus führt sie heraus und stellt sie ihnen lebend vor. Ich glaube, Petrus war nicht, es ging gar nicht um Petrus. Petrus wollte Jesus verherrlichen. Und er hat sie vorgeführt, Leute, guck mal, die lebt wieder. Weil, nicht weil ihr geklagt habt, sondern weil ich an Gott glaube und weil mein Gott das kann. Dann heißt es weiter in Vers 42, es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Viele wurden gläubig an den Herrn. Wisst ihr, plötzlich ist alles wieder zurechtgerückt. Diese Tabitha durfte nicht sterben. Und ich glaube, alle haben gesagt in Joppe, sie darf doch nicht sterben. Die war doch so ein guter Mensch. Und er hat so vielen geholfen. Und sie ist aus dem Leben gerissen worden. Sie darf doch nicht sterben. Und Gott sagt, ey, ihr habt genau recht. Ihr habt recht, sie durfte nicht sterben. Und da kommt einer, der es wagt zu sprechen. Da kommt ein Petrus, der Erfahrung hat. Ein Petrus, der viel gesehen hat. Ein Petrus, der viel durchgemacht hat. Ein Petrus, der geistigen durchbrechenden Blick hat. Und er spricht. Ein Mann. Das kann auch eine Frau sein. Das kannst du sein. Aber ein Mann, der es wagt, aus dem Geist heraus das Unmögliche auszusprechen. Und Gott sagt, hey, das ist mein Mann. Und was er sagt, dazu stehe ich auf. Und dieser Tabitha steht auf. Und was passiert am Ende? Petrus, der große Star? Nein. Jesus, der große Star. Und ganz viele bekehren sich. Die Stadt merkt, hey, Jesus lebt. Hey. Diesem Jesus kannst du vertrauen. Dieser Jesus ist gut. Wir dachten schon, Gott ist so ein bisschen schräg, so ein bisschen komisch. Ne? Diese Tabitha, die quatscht den ganzen Tag über Jesus, während sie ihre Kleider näht. Und sie verschenkt die Kleider auch noch. Und sie ist so begeistert von Jesus. Und Jesus lässt zu, dass sie stirbt. Was für ein falsches Bild. Aber genau das Bild haben wir oft hier in Deutschland. Die Gemeinde kraftlos. Bei uns sterben doch genauso viele an Krebs wie da draußen, oder? Vielleicht ein bisschen weniger. Uns werden doch genauso wenige geheilt wie beim Arzt. Vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht werden ein paar mehr geheilt, meine ich. Ja, irgendwas passt doch nicht. Petrus ist bereit, das Unmögliche auszusprechen. Und vieles passiert. Ich wünsche, dass jeder von uns zu seinen Menschen wird. In seinem Bereich. Der aufsteht. Sagt, hey, ihr könnt anders denken, ihr könnt anders reden. Für mich ist Wort Gottes Autorität. Und das werde ich aussprechen. Dazu müssen wir uns vom Zweifel lösen. Und dazu müssen wir uns ganz ausrichten auf Jesus, dass es er kann.